Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Nun noch 5 weitere Verse aus dem Hebräerbrief. Welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Weiter. Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Weiter. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer dargesetzt zur Rechten Gottes. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Und der letzte Vers, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat.
Himmlischer Vater, wir wollen dir für dein Wort danken. Wir danken dir, dass du uns dein Wort, alles, was aus deinem Munde gekommen ist, geschenkt hast, damit wir dich, deinen Sohn, deinen Plan, die Erlösung und die Hoffnung kennenlernen und erfahren dürfen. Vater, wir staunen über diesen Weg des Heils, dass du zur rechten Zeit deinen Sohn gesandt hast, um sein Leben zu geben für uns, damit wir so schlicht und einfach durch Glauben zum Leben, zur Vergebung kommen dürfen. Wir dürfen uns freuen und dich anbeten als den, der dieses Heil gestiftet hat und der dieses Heil auch bestätigt hat, indem du deinen Sohn zu deiner Rechten sitzen lässt, der dort, wie wir gehört haben, sich für uns verwendet. Welches Glück, welche Gnade, über die wir heute Morgen nachdenken dürfen. Und das beten wir, dass du das Reden wie auch das Hören deines Wortes ja segnest. Amen. Das Fest der Auffahrt oder ja, Himmelfahrt ist hier ein öffentlicher Feiertag. Das ist aber nicht so in anderen Teilen dieser Welt. Und wenn wir vielleicht so Resümee ziehen, dann merken wir, dass wir diesen Aspekt der Wahrheiten Gottes über seinen Sohn, dass der oft nicht so im Fokus ist. Wir denken viel an das Werk Christi am Kreuz, wir denken viel an seinen Sühnetod, wir denken viel an seine Auferstehung. Aber oftmals bekommt, menschlich gesprochen, die Auffahrt weniger Augenmerk von uns, als das vielleicht auch gut und richtig oder angebracht wäre. Und dann, wie wir das aus den Versen gehört haben, geht es meistens zu Lukas, zur Apostelgeschichte oder zu Johannes, wo genau das berichtet wird. Und weniger von uns denken vielleicht, dass im Neuen Testament es circa 11 zentrale Stellen gibt über die Auffahrt. Und die Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, die wir gelesen haben, gehört auch dazu. Es kommt dann eine Formulierung vor, die genau das aussagt. Und darüber wollen wir nachdenken. Nun, der Hebräerbrief, wir können sagen, Was hat diesen Schreiber motiviert, diesen langen Brief zu schreiben und in der Art und Weise zu schreiben, wie er ihn geschrieben hat? Nur das Thema, wir kennen das aus vielen Predigten und Bibelstunden, das Thema dieses Briefes ist ja, Jesus ist besser. Besser als der alte Bund, er ist ein besserer Hohepriester, es ist ein vollkommenes Opfer, ein besseres Opfer. Und so könnten wir den ganzen Brief durchgehen und sehen, wie der Schreiber dort versucht, wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat, der Schreiber versucht, diesen Zuhörern oder Lesern klarzumachen, er ist das Wichtigste in deinem Leben. Und er schreibt das auch aus gutem Grunde, mehrmals im Brief, genau an 5 Stellen, muss er ernsthafte Warnungen einflechten, um seine Zuhörer ja, zu warnen, dass sie das nicht an sich vorbeiziehen oder vorbeigleiten lassen, da sie sonst ewigen Schaden nehmen würden. Aber er versteht diese Herausforderung, vor der sie stehen, vor den Problemen, die sie haben, in dieser Herausforderung zu stehen als damals Hebräer, wie er sie anschreibt, die nun, wie Petrus auch, lernen wir aus der Apostelgeschichte, etwas Mühe hatten mit diesem neuen Weg, wie er in der Apostelgeschichte genannt wird. Und es scheint so, als wollten manche jüdische Führer und die Geistlichkeit den Hebräern sagen, Moment, ihr könnt ja all das haben innerhalb unseres Bereichs, innerhalb unseres jüdischen Glaubens. Ihr braucht eigentlich Jesus gar nicht. Wir haben ja schon alles. Paulus bestätigt das auch indirekt am Anfang von Kapitel 9 im Römerbrief. Er sagt, sie haben sogar das Wort Gottes gehabt. Ihnen waren die ganzen Verheißungen gegeben. Und das war eine Herausforderung, das war das, wo sie herausgefordert waren. Das war, wie sie auch in diesem Brief angesprochen werden und auch ermutigt werden oder gewarnt werden, eben dem Drängen nicht nachzugeben, sondern bei ihm zu bleiben, dieses Bekenntnis festzuhalten. Die Art und Weise, wie wir heute versucht werden oder herausgefordert sind in unserem Leben, in unserer Zeit, in unserem Kontext, ist etwas anders. Aber letztlich doch ähnlich. Denn die Welt, die gefallene Welt und sogar unser eigenes Herz wollen uns doch oftmals in unserem Leben weismachen oder dazu überreden, zu denken, dass es doch noch etwas mehr oder Besseres gibt als diesen mühsamen Weg der Nachfolge Jesu. Dass wir ein erfüllteres Leben haben könnten, wenn wir das nicht ganz so ernst nehmen mit Jesus. Dass wir zufriedener sein könnten, wenn wir das gar nicht hätten, uns mit diesem ganzen Thema herumschlagen müssen. Deshalb ist es gut, auch für uns hier gut zuzuhören, was der Schreiber des Hebräerbriefes in diesen 3 Versen, die er uns hier in Kapitel 14 gibt, sagt. Nun, diese drei Verse sind sehr schön orchestriert oder zusammengestellt. Vers 14 verbindet sich eigentlich mit dem Thema der letzten Kapitel, beginnend ab Kapitel 2, wo dieses Thema des Hohepriesters kommt. Und er schließt das irgendwie wie ab. Da wir nun, sagt er, einen großen Hohepriester haben. Und dann spricht er von der Auffahrt Jesu. Er spricht von dem, der die Himmel durchschritten hat und sich dann zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und dann bringt er in diesem Vers eine ganz starke praktische Ermahnung oder Ermutigung, doch dieses Bekenntnis nun festzuhalten. Und das erklärt er dann in Vers 15 genauer. Da finden wir eine, man könnte sagen, konzentrierte Erklärung auf die Frage, warum sollten wir dieses Bekenntnis so festhalten. Und er zeigt uns in diesem einen Vers, warum es das Beste ist, was wir tun können, wenn wir das Bekenntnis dieses Jesus, dieses großen Hohepriesters, mutig und standhaft festhalten. Und dann in Vers 16, der dritte Vers, Er verbindet sich mit dem Vers 14, wo es heißt eben, so lasst uns nun, so finden wir das in Vers 14, und wir finden das fast ident in Vers 16 am Anfang, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Er verbindet das und sagt, wir haben guten Grund, gute Hoffnung, das Beste nun hinzuzutreten zu diesem Thron der Gnade. Um zwei Dinge zu empfangen, nämlich Barmherzigkeit und Gnade zur rechten Zeit. Wir haben also in Vers 14 die Auffahrt des Herrn und was das für uns bedeutet. Wir haben in Vers 15 dieses Sitzen des Sohnes Gottes und was das für uns bedeutet. Und wir haben in Vers 16 diese Fürsorge dieses Hohepriesters für die Seinen und was das für uns bedeutet. Und über diese drei Verse wollen wir jeden Vers einzeln etwas anschauen. Beginnen mit Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Nochmal zu dieser Formulierung, der die Himmel durchschritten hat. Dieser Hohepriester hat die Himmel durchschritten, nicht wie die Priester im Alten Testament, die durch den Vorhang geschritten sind in einen Raum, der als Allerheiligstes bezeichnet worden ist, der eigentlich nur symbolisch die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes repräsentiert hat. Unser Hohepriester, sagt dieser Vers, ist in die direkte Gegenwart Gottes gekommen. Er hat den Himmel durchschritten und ist nun zur Rechten des Thrones Gottes. Dort, wo früher nur die Gegenwart Gottes repräsentiert wurde durch die Gegenstände, die auch im Heiligtum waren und im Allerheiligsten waren, ist nun er als der wahre, der große Hohepriester, wie es in diesem Vers heißt, nun genau dort, durch die Himmel geschritten, zur Rechten Gottes. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, heißt es in Kapitel 9, Vers 24, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Mit anderen Worten, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns, Jesus weiß, wie du und ich auch zu Gott kommen können. Er ist dort und er weiß, wie er uns dorthin bringt. Und das erinnert mich immer an diese Verse in Johannes 14, die Verse 1 bis 6, die ich gerne lesen möchte. Es heißt dort in Kapitel 14 des Johannesevangeliums, euer Herz, redet Jesus hier, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und hier redet Jesus indirekt von seiner Auffahrt, dass er dorthin geht, um zur Rechten Gottes uns vor dem Thron Gottes wie zu repräsentieren, zu vertreten, für uns zu sorgen, Wohnungen zu bereiten, die er uns zeigen wird, wenn er uns zu sich holt. Und auch hier sehen wir diesen ähnlichen Gedanken. Er ist der Weg, der einzige Weg, zu dem und durch den wir zu Gott kommen können. Im Johannesbrief heißt es, auf dass er uns zu Gott führe. Er führt uns zu Gott. Er hat angefangen, uns zu Gott zu führen, als wir zur Bekehrung gekommen sind. Und er wird uns letztlich genau dorthin führen, zur Rechten Gottes, vor seinem Thron, wo wir dann ihn und das Lamm auf ewig anbeten werden. Aber hören wir, was er sagt. Er ist bei dem Herrn nun, bei Gott nun, und er weiß, wie wir dorthin kommen. Und deshalb schreibt hier der Verfasser des Briefes, deshalb so lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Und er schreibt das so, nicht so, lasst uns das einmal grundsätzlich für unser Leben festmachen, dass wir dieses Bekenntnis festhalten sein. Nein, er sagt, das soll etwas sein, was wir immer tun. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, wollen wir uns wieder fokussieren und an diesem Bekenntnis dieses großen Hohepriesters, was er für uns vollbracht hat, daran wollen wir festhalten. Das ist die Aufforderung, die Ermutigung. Das ist kein Befehl, den er hier gibt, aber eine Ermutigung, eine Aufforderung, einen Wunsch, könnte man sagen, damit wir genau das tun. Dieses kostbare Bekenntnis, diese kostbare Wahrheit, dass wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten ist und nun zur Rechten Gottes sitzt. In Kapitel 10, Vers 23 wird das ähnlich wiederholt. Da heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wenn du und ich also jeden Morgen aufstehen, dann wollen wir glauben. Dann wollen wir im Glauben das festhalten. Dann wollen wir im Glauben an diesem Bekenntnis, an diesen Hohepriester festhalten. Nichts in der Welt wird uns darin unterstützen. Nichts aus unserem alten Menschsein wird uns hier in irgendeiner Art und Weise behilflich sein, dass wir hier treu sind, ohne zu wanken, wie es heißt. Das ist das, was der Schreiber uns ans Herz legt. Nimm das jeden Tag mit und halte fest an diesem Bekenntnis. In all den Spannungen, in denen du und ich wie die damals stehen. Und dann das zweite, Vers 15, was in diesem Vers 15, ich lese nochmals, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wir haben das schon festgehalten. In diesem Vers wird nicht direkt erwähnt, dass er, der Hohepriester, sich nun zur Rechten Gottes gesetzt hat. Das finden wir in Kapitel 8, Vers 1. Der sich gesetzt hat nun zur Rechten des Thrones Gottes. Kapitel 9, Vers 24. Um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Oder Kapitel 7, Vers 25. Weil er immer da lebt, nun vor dem Throne Gottes, um für sie, für uns einzutreten. Und dieser Ausdruck, sitzen zur Rechten Gottes, wir verbinden mit dem Sitzen immer eine Art Ruheposition. Wenn wir von der Arbeit kommen, dann setzen wir uns hin und ruhen uns aus. Dieses Sitzen im Verständnis der Bibel ist eine höchst aktive Sache. Das kennen wir vom Alten Testament her, denn dort saßen buchstäblich die Ältesten einer Stadt am Tore, um zu beraten. Das war eine höchste Aktivität, die dort stattgefunden hat. Das ist bei dem Herrn, der nun zur Rechten Gottes ist, genau gleich. Er sitzt nicht dort, um sich auszuruhen, sondern um sich für uns zu verwenden. Er arbeitet um der Seinen willen. Er tritt für uns ein. Er ist dieser treue Hohepriester für uns hier. Und das in einer Art und Weise, und das beschreibt uns Vers 15, die so atemberaubend ist, denn wir haben, schreibt er, nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Ich weiß nicht, wie du dein tagtägliches Leben siehst. Und wie oft du am Abend vielleicht resigniert feststellen musst, dass viel Zeit an diesem Tag so viel nicht aus Glauben geschehen ist. Und dann fällt dir ein, diese Stelle, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und du merkst, wie sehr du jeden Tag gefehlt hast, wie du etwas versäumt hast, wie etwas Gutes, was in deinem Herzen war, nicht zur Tat gekommen ist, weil du vielleicht Bedenken oder Angst oder Furcht gehabt hast, wo du nicht das Richtige vielleicht getan hast. wo du gefehlt hast, wo du gefallen bist, wo du in deinen Gedanken überall anders warst, aber nicht bei ihm, der doch deine Gedanken, dein Herz ausfüllen sollte. Und da sagt dieser Vers, das ist dem Herrn nicht fremd. Er ist ein Hohepriester, der Mitleid zu haben mag mit all diesen kleinen und großen Schwachheiten, die wir haben. Und das ist schlichtweg für mein Begreifen und Verstehen atemberaubend. Er weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist, als Mensch zu empfinden, zu fühlen und durchs Leben zu gehen, mit all der Arbeit, mit all der Mühe, mit all dem, was zusammenhängt. Wir vergessen oft, dass Jesus 30 Jahre lang auf dieser Erde gelebt hat und gar nicht groß aufgefallen ist, vielleicht bei einzelnen Begebenheiten, die uns im Neuen Testament berichtet sind. Aber sonst war das viele Jahre eines normalen Lebens, eines normalen, vollkommenen Lebens. Tag für Tag, Jahr für Jahr, als er 18 war, wir würden sagen, jetzt ist er volljährig, 19, 20 bis 33. Oder 30 ungefähr. Und nichts ist in uns und um uns, was er nicht kennt. Kein Gefühl, kein Empfinden, kein Gemütszustand, keine Befindlichkeit, die wir erleben in unserem Alltag, ist ihm unbekannt. Nichts. Und er hat trotzdem, wie es heißt, Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er ist in allem auf die gleiche Art und Weise versucht worden, ja noch viel mehr den Versuchungen, denen er ausgesetzt war von Anfang an, wo uns drei große Versuchungen berichtet sind, dort in der Wüste, bis zu seiner Kreuzigung, bis im Garten Gethsemane, würden wir nie ertragen. Er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Und er hat Mitleid. Was gibt es mehr? Was gibt es mehr Tröstliches, dass wenn du in deinem Leben, wenn wir in unserem Leben kämpfen und herumzappeln, wenn wir verzweifelt sind, ob unsere Schwachheit, ob unserem Versagen, wenn wir völlig frustriert sind, weil es in unserem Leben nicht so weitergeht, wie wir das gerne hätten wollen, wir dürfen eines sicher wissen, er versteht das, er hat Mitleid. Er weiß, was es bedeutet. Und deshalb verwendet er sich dort für uns. Was für ein Bekenntnis, dass wir hier für unser Herz, für unser Denken, für unser Leben festhalten dürfen. Und dann noch Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hier finden wir ein zweites, so lasst uns nun, Vers 14, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Hier, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wir kennen das, wir wissen, was das bedeutet. Herzutreten oder hinzutreten, so wie das hier formuliert ist, heißt, sich im Gebet an unseren Herrn zu wenden. Und durch und im Gebet unsere Abhängigkeit, unsere vollständige Abhängigkeit von ihm, auch in Freimütigkeit zu bekennen. Dieses Wort Freimütigkeit, das hier verwendet wird, könnten wir auch mit Redefreiheit übersetzen. Wir haben hier einen Hohepriester, wo wir mit Redefreiheit kommen können. Wir können ihm alles sagen, was uns bewegt. Wir können ihm all unser Versagen, all unsere Schwachheiten, all unser Zu-Kurz-Kommen, können wir freimütig vor ihm aussprechen, ohne Angst zu haben, ohne Furcht zu haben, dass wir dann, wie das in der Welt üblich ist, einen, wir würden sagen, Deckel bekommen. Gerade weil er dieser große Hohepriester ist, dürfen wir in Redefreiheit, in Freimütigkeit, mit Freimütigkeit vor ihm kommen und so unsere Abhängigkeit vor ihm zum Ausdruck bringen, unser Warten auf ihn zum Ausdruck bringen. Und wir wissen, Abhängigkeit und Warten sind zwei Aspekte in unserem geistlichen Leben, die wir nicht sehr schätzen. Einzugestehen, dass wir ohne ihn effektiv nichts tun können. Und dass wir hier und da auf manches in unserem Leben, was wir uns so vorstellen, lange warten müssen, das macht uns oft in unserem Leben Mühe. Das ist, wie einer gesagt hat, schwere geistliche Arbeit, hier nicht zu wanken, diese Herausforderung immer wieder anzunehmen und in dieser Form auch an dem Bekenntnis festzuhalten und nie aufhören, das ist auch genauso formuliert, nie aufhören, hinzuzutreten zu diesem Thron des Gerichts, nein, zu diesem Thron der Gnade. Und deshalb sollten wir das tun, wie der Schreiber das sagt, so lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade. In Kapitel 10 im gleichen Brief heißt es, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinen Wassern. So dürfen wir kommen, mit wahrhaftigen, ehrlichen Herzen, in der Gewissheit, dass wir diesen großen Hohepriester haben, in der Gewissheit des Glaubens, gereinigt, besprengt vom bösen Gewissen und gereinigt mit reinem Wasser. So dürfen wir vor ihn treten. Und dann gibt uns der Schreiber noch, und damit möchte ich zum Schluss kommen, zwei Dinge, die das bewirken. Es heißt in dem Vers, damit wir, und merken wir, wie schön logisch diese Verse aufgebaut sind. Da wir nun, fängt er an, so lasst uns, denn wir haben einen Hohepriester, der Mitleid haben kann mit uns. Und dann wieder diese Aufforderung in Vers 16, so lasst uns nun, und wieder ein, damit wir, und da nennt er zwei Dinge, die für uns so wesentlich, so essentiell für unser geistliches Leben ist. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das erste, damit wir Barmherzigkeit erlangen. Und seht ihr diese Verbindung? Wenn wir zu ihm hinzutreten, wie es heißt, hinzutreten zum Thron der Gnade, dann werden wir Barmherzigkeit erlangen. Das ist nicht der einzige Weg, wie wir Barmherzigkeit erlangen, aber das ist vielleicht die direkteste Art und Weise, wie wir Barmherzigkeit Gottes erleben und empfangen. In dieser Gemeinschaft mit ihm, wenn wir hinzutreten, mit wahrhaftigen Herzen, in dieser Gewissheit des Glaubens, besprengt mit diesem Wasser los vom bösen Gewissen und gewaschen, gereinigt und geheiligt für ihn. Und dann realisieren wir, wie sehr wir diese Barmherzigkeit Tag für Tag für unser Leben, für unser geistliches Leben brauchen. Und wie gut es ist, dass wir einen solchen Hohepriester haben, der das mit dem verknüpft, damit wir Barmherzigkeit erlangen. Und das zweite ist, damit wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wieder das Hinzutreten im Gebet zu ihm garantiert uns unter Anführungszeichen, dass wir Gnade zur rechtzeitigen Hilfe finden. Der Schreiber meint hier nicht diese grundsätzliche Gnade Gottes, die uns bei unserer Bekehrung geschenkt wird und uns zusichert, dass wir nicht verloren gehen, sondern diese tägliche Gnade, die wir brauchen, um geistlich überleben zu können. Und er sagt hier, das ist interessant, er sagt, wir werden diese Gnade finden, wir müssen sie also in gewisser Hinsicht auch im Gebet, wenn wir hinzutreten zu ihm, wie suchen, wie erbitten, wie erfragen. Dann werden wir sie finden. Und dann kommt noch eine kleine Formulierung, die sagt, zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist interessant. Das ist ein Wort, das wir in verschiedenen Versen sehen, wo es um den richtigen Zeitpunkt geht. Eigentlich will dieser Vers sagen, wir werden Gnade finden, aber zum richtigen Zeitpunkt. Aus der Perspektive Gottes, gemäß seinem Willen. Und es kann sein, dass in unserem Erleben wir diese Gnade zur rechtzeitigen Hilfe vielleicht noch nicht in Bezug auf ein oder zwei oder mehrere Dinge in unserem Leben erfahren haben. Warum? Weil noch nicht die rechte Zeit aus der Perspektive Gottes da ist, wohl vielleicht aber die rechte Zeit da wäre aus unserem Empfinden und Wollen. Und da merken wir, wie das oft oder hier und da in unserem Leben zwei verschiedene Arten von Zeitpunkten gibt, wo Gott zuwartet oder wie wir meinen zuwartet, oftmals zu lange zuwartet. Wir meinen, es ist zu spät, aber er garantiert uns hier, sie wird zur rechtzeitigen Zeit da sein. Das ist ein Vers, der ist so ermutigend, so tröstend, so beeindruckend, dass Gott uns das und durch und in seinem Hohepriester uns schenken möchte, wenn wir hinzutreten. Wir werden ganz sicher, dann, wenn wir es am nötigsten haben, Gnade finden und sie als rechtzeitig empfinden. Thomas Schreiner, den ich sehr schätze als Theologe, Pastor und Gelehrter, schreibt über diese Verse, dass diese Verse für ihn die am tröstlichsten Verse in der ganzen Schrift sind. Und irgendwie können wir das, glaube ich, gut nachvollziehen und bestätigen. Es sind allerlei Versuchungen, Spannungen, Herausforderungen in unserem Leben ausgesetzt, die nun mal unser Menschsein, unser gefallenes Menschsein, auch wenn wir gerettet sind, auch wenn wir das Heil ergriffen haben, aber doch ausgesetzt sind. Und hier und da fragen wir uns vielleicht, kümmert sich er darum? Hilft er wirklich? Kann er wirklich helfen? Und diese drei Verse geben uns eine beeindruckende Antwort. Wir haben einen Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat. Aber wir haben einen Hohepriester, der das volle Maß unseres Menschseins kennt, der deshalb Mitleid zu haben vermag mit dem, was und wie wir sind. Und er setzt sich für uns ein. Er möchte uns zu Gott führen. Er möchte uns zu Gott bringen. Er hat das Problem unserer Schuld, unserer Sünde ein für alle Mal gelöst durch dieses eine vollkommene Werk. Und deshalb dürfen wir an diesem Bekenntnis festhalten. Und deshalb dürfen wir mit Freimütigkeit zu diesem Thron der Gnade hinzutreten. Und das ist, was der Schreiber uns hier so eindringlich ans Herz legt. Betrachtet ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern erduldet hat, weil er die nach ihm liegende Freude gesehen hat, dass er viele zur Herrlichkeit führen kann. Um ein heiliges Volk zu haben, in dem er das in ihnen wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Darüber wollen wir in der Stille nachdenken. Wir wollen diese Ermahnungen für unser Leben ernst nehmen. Wir sollten auch darum beten, dass er uns durch seinen Geist das wirklich in unser Leben hinein buchstabiert. Und dass wir das nicht vergessen. Jeden Morgen an diesem Bekenntnis festhalten, jeden Morgen, da wo wir Zeit und Raum haben, hinzuzutreten, um genau das zu erleben und zu erfahren, Barmherzigkeit und rechtzeitige Gnade zu unserer Hilfe. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir wollen noch stille werden und mit unserem Herrn reden. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir an diesem Bekenntnis festhalten dürfen. Du bist dieser große Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat, der nun zur Rechten Gottes sitzt und sich für uns verwendet. Und das als einer, der uns durch und durch kennt, der all unsere Facetten in unserem Leben, in unserem Gedankenwelt, in unserem Herzen darum weiß. Es ist alles bloß und aufgelegt vor dem, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und du hast doch Mitleid mit uns. Du möchtest uns Barmherzigkeit schenken. Du möchtest uns Gnade schenken zur rechtzeitigen Hilfe. Und das wollen wir wirklich von dir bitten und erbeten, dass wir das Tag für Tag erleben dürfen, dass wir so von dir getragen werden, so von dir versorgt werden, von unserem treuen und großen Hohepriester, der sich für uns verwendet, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir, ja Herr, so schlicht und einfach durch Glauben zum Leben kommen durften. Wie möge das, wie soll das unser Leben, unseren Alltag, was unseren Alltag ausmacht, durchprägen und bestimmen. Herr, das bieten wir und bitten um deine Gnade. Amen.